Willkommen beim Studi-Podcast von PH Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PH Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe haben angefangen. Moderation: Michael Gerber, Technik: Gino Knöpfel.
Herzlich willkommen zur 15. Episode vom Studi-Podcast von PH Bern. Zusätzlich zu Alina Labrocca und Ariel Schranz ist heute Daniel Steiner im Tonstudio von PH Bern. Er ist Leiter vom Institut Primarstufe. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Hallo miteinander.
Wie immer schauen wir zurück auf die letzten Wochen von Ariel und von Alina. Du, Ariel, bist am Schulgehen. Du hast aber auch Bachelorarbeit fertig gemacht. Wie waren die letzten 6-8 Wochen für dich?
Wie du schon gesagt hast, bei mir waren sie ziemlich von der Bachelorarbeit geprägt. Ich habe eigentlich normal weiterhin Schule gegeben. Und ich war gerade froh, um die Semesterferien, die wir hatten, dass ich die 2 Tage, die ich eigentlich an der PH war, konnte nutzen, für an der Bachelorarbeit zu arbeiten. Und ja, es ist gegen Schluss irgendwie stressiger geworden. Einfach hat sich ein bisschen zugespitzt und dann ist dann nach 2 Nachtschichten ist die Bachelorarbeit und schlussendlich steht sie jetzt. So wie ich sie schlussendlich abgebe.
Aber fertig gedruckt ist sie jetzt heute noch nicht.
Fertig gedruckt ist sie noch nicht. Ich gehe sie morgen drucken und gebe sie dann am Freitag am 31. ab.
Kannst du noch mal sagen, was so das Überthema von deiner Bachelorarbeit ist?
So, das ganz grobe Überthema ist Integration im Sportunterricht oder ganz allgemein Vielfalt im Sportunterricht. Und ich habe den Fokus auf einen spezifischen Fall gesetzt, den ich selber in der Schulzeit erlebt habe, von einem Kind mit Spina Bifida, also mit einem offenen Rücken auf die Welt gekommen. Aber mit Hilfe von Orthese und Rollstuhl noch normal im Unterricht teilnehmen und habe so ein bisschen aus dieser Perspektive der Sportunterricht beleuchtet.
Und wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Endprodukt? Also hast du jetzt wirklich etwas wie mitnehmen können oder hast du wie müssen so merken, auch das, was du hast vorgehabt, geht wie gar nicht? Oder wie ist jetzt so das Endresultat?
Ich bin mit dem Endresultat sehr zufrieden und es hat wie auch so ein bisschen Lust gemacht. Nicht, dass ich jetzt nochmal eine Bachelorarbeit schreiben will, aber irgendwie so mit diesen Interviews, die ich geführt habe und so die verschiedenen Perspektiven auf genau diesen Fall, da habe ich mir das Gefühl, hey, es wäre mega spannend, weiss doch nicht, wie noch die Physiotherapeutin von dann zumal zu befragen oder noch mehr Lehrpersonen, vielleicht Mitschülerinnen und Mitschüler, so ein bisschen für wie noch mehr Informationen über diesen spezifischen Fall herauszufinden.
Das ist mega spannend.
Du hast ja eine Vertiefung gemacht in Heilpädagogik, Primarstufe Plus. Ist das sehr zu empfehlen?
Ich habe das als sehr gewinnbringend empfunden, ja. In dem Modul war sehr viel Erfahrung im Raum, weil viel halt schon Erfahrung hatte als Lehrperson und jetzt Heilpädagoge, also wie die heilpädagogische Ausbildung noch machen. Und wir haben wie im normalen Heilpädagogikstudium teilgenommen als Primarstufe Plusler. Und ich habe das Gefühl, von dem konnte ich sicher sehr profitieren und also das Praxisorientierte.
Daniel Steiner, wie wichtig ist der Primarstufe Plus Ausbildungsgang?
Für uns ist das ein sehr wichtiges Modell. Wir sind in der Schweiz die einzige PH, die das Modell anbietet, Primarstufe Plus. Es ist etwas zwischen einem regulären Bachelorstudium Primarstufe und einem Masterstudium Schulische Heilpädagogik. Es ist anschlussfähig an einen Master Schulische Heilpädagogik und es gibt den Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, noch etwas mehr Kompetenz im Bereich der Schulischen Heilpädagogik mitzunehmen. Wenn ich gerade die neuesten Anmeldezahlen anschaue im neuen Studiengang, dann hat das Modell bei weitem die grössten Zahlen, also es scheint auch ein Bedürfnis zu sein auf Seite der Studierenden.
Schauen wir bei dir zurück, Alina. Wie hast du die letzten 6-8 Wochen erlebt? Vor der Weihnachten ist auch ziemlich viel abgegangen, zu studieren in der Klasse.
Ja, es ist viel abgegangen, weil erstens, vor Weihnachten, die Kinder werden auch langsam müde, die Lehrpersonen sind auch langsam müde und dann kommt so viel mit Adventsritual. Wir haben noch ein Adventsfenster gemacht und es ist einfach sehr viel gelaufen. Gleichzeitig Vorbereitung für das Standortgespräch, das wie bei mir ja das erste Mal stattgefunden hat. Aber auch sonst, ich hatte ja noch Bachelor-4, das ist auch noch dazu, also es ist sehr viel Verschiedenes gelaufen. Jetzt im Moment bin ich gerade an dem Standortgespräch und ich merke, dass das mir sehr viel Energie braucht. Und ich nehme mir auch sehr viel Zeit. Also ich habe von vielen Lehrpersonen gehört, ja, so eine halbe Stunde bis 45 Minuten, aber ich habe meistens einfach etwa eine Stunde, weil ich mir einfach auch gerne die Zeit nehme, um mal mit den Eltern und den Kindern wie besprechen, was läuft alles schon gut. Und ich betone auch mega gerne das Gute bei diesen Gesprächen. Und einfach auch mal so ein bisschen zu einem Austausch kommen, was macht das Kind gern und was erzählt es daheim. Und ich mache es sehr gerne, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich viele ganz coole Standortgespräche gehabt, wo ich viel mitnehmen konnte. Und gleichzeitig merke ich, nach so einem Gespräch bin ich mega müde. Weil man sich so auf das Gegenüber einlädt, man ist auch so emotional, tut man sich wie durch so ein verbinden, man ist mit diesen Personen an diesem Tisch. Und dann ist man wirklich so ein bisschen müde.
Du hast ja nicht erst im August gestartet an dieser Schule, sondern bist vorher Fachlehrperson gewesen, wo du noch studiert hast. Wenn du jetzt zurückschaust, schaust du die Verbindung, einerseits studieren, andererseits schon an einer Klasse arbeiten. Ist das vor allem Stress gewesen, zusätzlich, oder ist so eine zusätzliche Erfahrung, die dir jetzt gut kommt?
Ich würde sagen, es war beides gewesen. Also es ist definitiv gegen Schluss. Also so im Mai war es sehr streng gewesen. Und ich bin wirklich ans Limit gekommen und habe ein paar Mal gedacht, ich weiss nicht, wie ich das arbeiten soll. Also ich bin wirklich am Limit gelaufen. Es war mit Aufstehen durchbeissen am Abend ins Bett. Also es war nicht mehr das Geniessen. Weil einfach so viel war mit der Bachelorarbeit. Und weil ich ja wie dann schon gewusst habe, dass ich Klassenlehrperson werde sein ab August. Sie halt auch viele Arbeiten schon auf mich zukommen, mit eben Klasseneinteilung, Stundenplan machen und. Und es war sehr viel Stress gewesen. Und gleichzeitig muss ich sagen, würde ich es, glaube ich, wieder so machen, weil es hat mir auch sehr viel gegeben. Also ich habe so viele Einblicke bekommen, schon ins Unterrichten, in die Lagerplanung. Ich habe von einer erfahrenen Lehrperson können Sachen abschauen. Sie hat mir können zeigen, wie sie die Sachen organisiert. Ich habe so viel können übernehmen. Und wegen dem war es so ein grosser Gewinn gewesen. Und auch für mich, um Sicherheit zu gewinnen beim Unterrichten, ist es natürlich auch ein grosser Gewinn gewesen. Weil mit diesen 7 Lektionen konnte ich so viele Sachen vom Studium schon ausprobieren, können merken, was funktioniert für mich, was funktioniert vielleicht auch weniger für mich. Und wegen dem würde ich sagen, trotz dem grossen Stress, der ich gesehen so Mai, Juni, würde ich es wieder so machen, weil es einem einfach enorm viel gibt.
Daniel Steiner, wie siehst du die Doppelbelastung von Leuten, die einerseits studieren und andererseits schon am Unterrichten sind? Ist das jetzt eher positiv zu werten oder ist der Lehrpersonenmangel wirklich ein Problem, das auch die Studis zum Teil schließt?
Also ich sehe es vor allem als Chance, nach wie vor, dass man beides machen kann, studieren und unterrichten, weil das wirklich Potenzial hat für eine Win-Win-Situation. Man kann profitieren von dem, was man an der PH gehört, das direkt umsetzen, man kann mit den Problemen, Herausforderungen aus der Schule zurückkommen an die PH und die dort thematisieren. Eine riesige Chance für uns als PHs, die Verzahnung von sogenannter Theorie mit der sogenannten Praxis noch zu verstärken. Das bedingt aber auf allen Seiten auch den Willen, das zu machen. Das bedingt auf Seiten der PH den Willen, dass wir auf die Sachen, die zurückkommen aus der Praxis, wirklich auch eingehen. Dass wir kompetente Dozierende haben, die auch eingehen können. Und von den Studierenden auch die Offenheit, dass das, was man gehört an der PH, man nachher auch probiert umzusetzen in der Praxis.
Und die Schulen müssen so bereit sein, ihren Beitrag zu leisten, dass es funktioniert, oder?
Selbstverständlich. Lehrpersonenausbildung ist, wie ich das schon x-mal wiederholt habe, ist eine gemeinsame Aufgabe zwischen Schulen und der PH, wo beide ihre Rolle müssen spielen.
Der heutige Studi-Podcast soll vor allem auch Diplom-4 zum Thema haben. Alina, wie war das, wo du hast 2-3 Wochen vor der Diplom-4 an deiner Rede anfielen, die du ja hast dürfen halten? Wie war das?
Irgendwie muss ich ehrlich sagen, am Anfang, als ich wie gestartet bin, habe ich fast vergessen, dass ich ein Diplom für noch kommt, weil ich dann so im Arbeitsmodus war und so vertieft. Und dann plötzlich war Oktober und ich habe gemerkt, in einem Monat ist ja schon Diplom 4. Und ich habe mich gefreut auf Diplom 4, weil ich wie gewusst, ja, das ist dann noch wirklich so der Abschluss von dem Schritt in meinen Traumberuf, den ich wie gemacht habe. Und bei Red, ich habe lange überlegt, um was dass sich meine Rede drehen soll. Und habe dann eben beschlossen, dass ich es wie gar nicht so fest um das Studium gehen lasse. Und ich war mega nervös gewesen. Also ich war sehr, sehr aufgeregt für die Rede, weil ich einfach wie auch allen Studierenden in diesem Saal gerecht werden wollte. Weil ich wollte, dass ich auch für sie rede. Ich wollte etwas sagen, wo wie alle sich können, wie auch in mich hineinfühlen und wo sie Verständnis haben und nicht einfach 10 Minuten etwas vor mir herreden. Und ich hoffe, das ist mir gelungen.
Es war eine ganz tolle Diplomfeier, finde ich. Daniel Steiner, siehst du das auch so?
Ja, das ist immer sehr bewegender und würdiger Moment. Also ich freue mich jedes Mal auf die Diplomfeier und jede ist ein bisschen anders. Und es ist immer etwas Einmaliges, weil eine Diplomfeier ist wirklich ein Moment vom Innehalten. Man kann zurückblicken, wie war das Studium, was habe ich gelernt, wo bin ich frustriert gewesen. Es ist eine Möglichkeit, für vorauszuschauen, welche Perspektiven habe ich jetzt, was mache ich jetzt. Und ich stelle mir jedes Mal bei jeder Diplomfeier vor, wie viele jetzt neu diplomierte Leute dort drin sitzen und die Chance haben, x Leute, Dutzende von Schülerinnen und Schülern, mit Eltern, Klassen und so weiter, zu prägen und mitzugestalten und auch die Gesellschaft, die Demokratie zu gestalten, bis ins nächste Jahrhundert. Und das ist für mich, wenn ich mir das alles so vorstelle oder verinnerliche, immer ein sehr eindrücklicher Moment.
Wieso hast du gerade Talina für die Rede angefragt?
Ich habe Talina angefragt, weil ich sie schon kennt habe. Wir haben sonst schon Veranstaltungen zusammen bestritten. Ich habe ihr eine hohe Differenziertheit zugetraut. Ich habe ihr auch zugetraut, dass sie auch kritisch sein kann, was man auch darf. Also in meiner Gesamteinschätzung und auch als Bauchgefühl bin ich überzeugt, dass sie das gut macht. Und ich mache ja das immer mehr, dass ich Studenten, Studentinnen an die Diplomfeier einlade, für eine Rede zu halten. Und das bewährt sich extrem. Und ich bin auch das Mal extrem zufrieden gewesen. Und es hat mich auch berührt, was Talina hat gesagt hat. Sie hat das ausgezeichnet gemacht.
Wie hat dein Umfeld, deine älteren Freunde, wie haben die reagiert, die da mitkommen durften?
Also zuerst, als ich gesagt habe, dass ich ein Diplomrede halte, haben meine Schwestern gesagt, Jesus Gott, das würde ich nie. Das war lustig. Aber ich habe dann, also sie haben dann alle gesagt, ja, das ist mega cool. Und es sind meine Eltern gekommen, mein Freund und meine beste Kollegin. Und sie haben alle sehr positiv darauf reagiert. Also sie haben gesagt, es sei eine schöne Diplomfeier gewesen. Und haben auch zu meiner Rede, also es ist wie niemand vom Bildungswesen, sage ich jetzt mal, auch gesagt, ja, eben, es sei wie cool zu sehen oder cool, aber auch wie so ein berührend zu hören, was eigentlich alles noch braucht im Lehrberuf. Aber ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen.
Ariel, wenn du jetzt so hörst von der Diplomfeier, du bist nicht dabei gewesen, du bist ja im Mai dabei. Freust du dich?
Ja, ich freue mich sicher auf die Diplomfeier. Einerseits, weil es wie ein eben so ein schöner Abschluss von dieser Studienzeit ist und der Start dann, oder ja, ich habe ja schon mehr oder weniger gestartet, aber gleichwie so der offizielle Start dann in den Lehrerberuf.
Alina, ich will zwei Sachen rauspicken, die du hast thematisiert in deiner Rede. Einerseits Vorbildfunktion. Mhm. Wieso ist dir das so wichtig, dass sich Lehrpersonen als Vorbilder verstehen?
Ich habe das Gefühl, dass Kinder sehr viel abschauen von unseren Verhaltensweisen. Und gerade in der Schule, dort hat man immer eben so die 20 Kinder, die einem eigentlich dauernd, also bei einem beobachten und kleine Schritte. Also manchmal sagen mir Kinder, ja, die machen das immer so, zum Beispiel an Tafeln schreiben, kleine Sachen, ja, die machen es immer so, die steht immer so, wo ich denke, das merken sie, wo ich mir gar nicht bewusst sein, wie viel das sie eigentlich mitbekommen. Und wie tue ich es, man kann, wenn man sich bewusst ist dieser Funktion, dann kann so viel mitgeben. Also eben zum Beispiel auf der Schulreise bewusst Leute grüssen. Dann grüssen dann alle 22 Kinder hinten dran auch, weil sie haben ja gesehen, die Lehrperson hat grüsst. Der Küder wie Küder schiessen und nicht einfach am Boden. Dann sehen das Kind und dann machen sie es nachher. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich eine Lehrperson bewusst ist, wie viel das Kind einem abschaut.
Daniel, wie wichtig ist die Vorbildfunktion jetzt aus PH-Sicht, also tut ihr das vermitteln, dass sich jede Person, die hier studiert, das bewusst wird oder passiert das sowieso automatisch?
Also ich teile die Einschätzung von der Alina. Der Lehrberuf ist ein Beziehungsberuf, vor allem, wo natürlich sehr viel fachlich, fachdidaktische, psychologische, erziehungswissenschaftliche Kompetenzen braucht. Aber es ist in erster Linie einfach vor allem mal ein Beziehungsberuf. Und Beziehung basiert auf einem Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen und es wird eben geschaut auf die Lehrperson. Wir im Studium, wir probieren das mit gewissen Modulen zu verstärken. Jetzt gerade im neuen Studiengang haben wir ein neues Modul, berufsbiografische Entwicklung, Resilienz und Gesprächskompetenz. Ich bin aber überzeugt, dass man das nicht einfach mit einem Modul erledigen kann, sondern dass das sich in verschiedenen Modulen, wenn man sich mit einer Sache auseinandersetzt, wenn man das Praktikum absolviert, dass sich das auch entwickelt, das Bewusstsein, dass man als Lehrperson eben eine Fachperson, eine Vorbildfunktion einnimmt.
Ist es manchmal schon ein bisschen sehr anstrengend, das Vorbild zu sein, Ariel?
Für mich, ich würde sagen, wenn ich Lehrer oder wenn ich als Lehrer unterwegs bin, mache ich mir schon einmal mehr Gedanken, was ich jetzt genau sage oder wie ich etwas mache. Jetzt eben auch gut mit dem Köder auflesen, das ist etwas, was ich ganz bewusst mache. Und dann auch nicht unbedingt sagen, hey, look, ich lese jetzt den Köder auf und du sie Köder, sondern ich mache es und sie sehen es. Nicht, dass es wie eine Aufforderung ist, du musst auch, sondern einfach so, er hat das gemacht, das ist vielleicht, ja, dass ich es abschaue. Und ich habe das Gefühl, dass man durch das eigentlich schon viel kann erreichen.
Aber das bist du schon, das Bewusstsein für Vorbildfunktion hast du schon gehabt, wo du hast angefangen zu studieren vor 3 Jahren. Oder hast du das auch zusätzlich erworben?
Ich würde sagen, das habe ich schon grundsätzlich eigentlich immer so ein bisschen in mir gehabt, dass ich, wenn ich eine Familie sehe, die am Fußgängerstreifen ist, dass ich wirklich schaue, dass ich über, also das ist ein kleines Ding, aber dass ich über einen Fußgängerstreifen laufe, dass sicher nicht die Kinder sehen, wie jemand nicht über einen Fußgängerstreifen läuft. Und ich muss ehrlich sagen, ich laufe nicht immer über einen Fußgängerstreifen. Aber wenn ich sehe, dass es jemand könnte sehen, der gesagt bekommt, hey, man muss immer über einen Fußgängerstreifen gehen, anhalten und schauen, dann mache ich das genauso.
Also ich glaube, wie du sagst, man hat so grundsätzlich hat man es schon in sich innen, aber wenn man eher wie im Klassenzimmer ist, sage ich jetzt mal, oder man weiss, jetzt bin ich aus Herr Schranz da, blöd gesagt, ja. Dann tut man es, glaube ich, noch einmal mehr sich bewusst machen, jetzt wird ich beobachtet.
Und ist es manchmal schon anstrengend?
Mir dürfte es nicht, nein. Also was mir aber, es ist nicht anstrengend. Ich glaube, anstrengend ist das falsche Wort. Weil ich finde es nicht anstrengend, so zu sein, weil ich bin ja so oder so. Ich tue eh den Köder in Köder. Also, weißt, es ist mehr, manchmal, wenn es mir oben so klein, warte mal, manchmal, wenn ich es wie vergesse, dass ich immer beobachtet werde, finde ich es oben fast mehr amüsant, wenn eben ein Kind kommt und so Sachen sagt, wo ich merke, ah, ja stimmt, ich werde ja dauernd beobachtet. Aber es ist nicht anstrengend für mich. Ist es für dich anstrengend, Ariel?
Ich finde es auch nicht anstrengend. Ich finde es zum Teil, wie du hast gesagt, so ein bisschen beeindruckend, was sie sich alles können merken und was ihnen alles auffällt.
Oder wenn Kinder eine Zeichnung machen von einem und man merkt, dass sie so detailgetreue Zeichnungen machen. Also ich laufe zum Beispiel recht oft mit einem Bürzi rum und Kinder zeichnen mich immer mit Bürzi. Wo ich wie gedacht habe, dass sie das so wahrnehmen, Frau Labrocca hat ein Bürzi und nicht einfach braune Haare. Das finde ich eben eher, dort merkt man, wie genau das sie beobachten.
Das ist bei mir auch gerade, ich habe eigentlich immer eine Mittelscheitel und wenn ich am Morgen früh dusche, tue ich meistens nicht schäle meine nassen Haare und dann habe ich es einfach so, wie sie sind. Und dann habe ich auch schon viel gesagt, oh, ist das eine neue Frisur oder was ist denn da genau los? Also das Setting fällt ihnen sehr auf.
Ihr gehört den Studi-Podcast von PH Bern. Wir sind mit drin, ihr Diplomfeier. Diplomrede hat Alina Labrocca gehalten und ein zweites Thema neben der Vorbildfunktion waren die Herausforderungen. Ich lese hier kurz vor aus deiner Rede. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und ich bin mir sicher, dass wir alle schon Tage hatten, als wir dachten, wie schaffe ich das nur? Mache ich es richtig? Die Anforderungen, die an uns gestellt werden und die wir uns auch oft selbst stellen, sind hoch und vielseitig. Das sind hohe Herausforderungen, die du hast erzählt, der Diplom-4. Wie gehst du damit um?
Es ist schwierig, das einfach so kurz zu beantworten, dass es in einem Studi-Podcast Platz hat. Weil ich gehe mit jeder Herausforderung etwas anders um. Aber was mir sicher immer hilft, ist die Absprache mit dem Team. Also wenn ich wirklich eine Herausforderung habe, wo ich merke, hey, ich weiss nicht, wie ich darauf reagieren soll, dann rede ich mit meiner Mentorin darüber, ich rede mit der schulischen Heilpädagogin darüber und tue mich auch ein bisschen weit absichern. Weil manchmal habe ich schon eine Idee, wie ich damit umgehen könnte oder wie ich darauf reagieren könnte. Und gleichzeitig kommt eben auch der Zweifel, mache ich es richtig so. Und dort hilft es mir extrem, den Austausch zu haben. Und gleich ist es natürlich, also ich habe jetzt jeden Tag eigentlich einen Moment, wo ich mir denke, oh, mache ich das gut, ist das okay so? Und ich glaube, das ist einfach auch das, was an PH auch immer gesagt wird, die ersten 3 Jahre sind die strengsten Jahre im Lehrberuf, weil man sich, glaube ich, zuerst auch mal so das Poster muss aneignen an Sachen, die funktionieren und auch einfach die Sicherheit muss gewinnen. Weil für mich ist jetzt alles das erste Mal. Jede Deutschlektion, wo ich ein neues Thema anfange, ist die erste Deutschlektion mit dem neuen Thema. Es ist der erste Ausflug, es ist das erste Lager. Und ich glaube, ich muss dort lernen, dass ich noch mir selber auch mehr Fehler wie zulassen. Dass es okay ist, Fehler zu machen. Und gleichzeitig eben, ich meine, schlussendlich ist man verantwortlich für eine Klasse, ist man verantwortlich für die Kinder, für die Bildung von diesen Kindern und man will es gut machen. Und es sind grosse Herausforderungen, die jeden Tag auf einem zukommen.
Aus der Politik, aus der Gesellschaft wird manchmal schon gesagt, ja, die Leute sind zu wenig gut vorbereitet auf die Situation in den Schulen. Das hört man immer wieder. Daniel Steiner, was antwortest du an Alina? Also, sie hat jetzt erzählt, sie schafft an den Herausforderungen. Sie gibt jede Deutschlektion einst das erste Mal. Hat PH noch etwas anderes können machen, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen besser vorbereitet wären?
Ich glaube, dass in der Gesellschaft auch ein Missverständnis vorliegt, was eine Ausbildung von Lehrpersonen leisten kann. Wir bilden berufseinsteigende, kompetente Berufseinsteigende aus, die also diesen Berufseinstieg überleben, erleben und auch bewältigen können. Aber der Lehrberuf ist wie jeder andere Beruf voll ein Beruf, den man während Jahrzehnten sich weiterentwickelt, wo eben lebenslanges Lernen dazugehört, wie das in allen anderen Berufsfeldern auch so ist. Also nach dem Berufseinstieg, wo jetzt Alina drinnen ist und auch Ariel schon erlebt hat, gehört es dazu, sich weiterhin weiterzubilden, weiterzuentwickeln, in Kontakt zu bleiben mit der Mentorin, dem Mentor von der Schule, mit dem Fachteam und da langsam aber sicher die Kompetenzen, wo wir eine Grundlage, ein Kapital haben gelegt, sage ich immer an der Diplomfeier, es ist ein Kapital, das man damit arbeiten kann, dass man das Kapital vermehren kann und immer mehr Kompetenzen aneignen im Laufe der Berufsjahre. Aber noch einmal, es ist einfach ein Missverständnis, dass PH auf alle möglichen Situationen und Schwierigkeiten vorbereiten kann. Das kann keine einzige Berufsausbildung, kein einziges Berufsfeld leisten.
Ariel, du gehst ein lockerer durchs Leben. Als Alina habe ich das Gefühl, das können wir alle widersprechen, kein Problem.
Dann würde ich zustimmen.
Ja, ist es auch ein Problem, dass man als Lehrperson einfach eine gewisse Lockerheit mitbringen sollte, weil perfekt wird nie ein Tag sein, wird nie eine Lektion sein wahrscheinlich. Das sagen auch erfahrene Lehrpersonen. Also hilft dir deine Lockerheit im Alltag, Herr Schul?
Ich würde sagen, das hilft mir sicher, aber es ist trotzdem ein wichtiger Anspruch an sich und an die Lektionen, die man plant oder an den Unterricht oder an die Arbeit mit den Eltern, was auch immer zu haben, dass man nicht einfach sagt, ja, nicht mehr, wie es kommt, sondern dass man gleich ein Ziel hat, aber auch bereit ist, sage jetzt mal Kompromisse einzugehen und vielleicht etwas anderes zu machen oder etwas, ja, etwas anzupassen, je nachdem, wenn es jetzt nicht so geht, wie man es gerne hat.
Aber den eigenen Perfektionismus kann man auch nicht dran schrübeln und sagen, den tue ich jetzt um 10% absetzen. Daniel, du bist schon der Perfektionist, oder?
Nein, aber ich glaube, es ist schon wichtig für Berufseinsteigende, dass sie es mal gut lassen.
Das Fünfi Lagrazi.
Ja, also man kann nicht von Anfang an Vollgas geben und in jedem Fach 100% geben. Das ist zwar wünschenswert aus unserer Sicht, aber für die eigene Gesundheit muss man sicher die sogenannte Work-Life-Balance im Auge behalten, dass man wirklich den Beruf eben im Idealfall 40 Jahre lang kann machen kann. Also vielleicht so zusammenfassend zeigt sich jetzt schon ein bisschen die Problematik von diesem Berufseinstieg oder eben auch überhöhte Erwartungen an diesen Berufseinstieg. Dir brauche ich als Berufseinsteigende zum Teil, nicht überall, zum Teil Unterstützung von Fachpersonen, von einer Schulleitung, von einer Heilpädagogin von mir aus, von einer Mentorin, von einem Mentor, wie das in jedem anderen Berufsfeld auch so ist. Wenn man das Medizinstudium abgeschlossen hat, wird man Assistenzarzt, ist man die ganze Zeit unterwegs mit einer anderen Fachperson, die weiter ist. Und das ist eigentlich ganz normal. Und im Lehrberuf wird es eben nicht als normal angeschaut. Und das stört mich extrem, dass nachher das Resultat so aussieht, dass PH noch mehr machen und das auch noch machen und dieses und das auch noch machen. Nein, Lehrperson werden und Lehrperson sein ist ein 40-jähriger Prozess. Und nicht 3 Jahre Ausbildung und nachher ist es fertig.
Was ich aber auch das Gefühl habe, ist, dass die Ressourcen halt einfach gleich fehlen. Also es hat so viel Lehrermangel. Also ich sehe das genau gleich wie du. Ich sehe auch, dass ich die Begleitung brauche und ich bin Gott froh, habe ich eine Mentorin, die mir das geben kann. Aber ich glaube, das können wir gar nicht alle Schulen bieten. Und man hat an so vielen Schulen so viele neue Einsteigende. Wo sind denn die noch helfen können? Und das ist nicht das Problem, das PH lösen kann. Und ich glaube, das ist im Moment ein Problem, das niemand lösen kann. Aber das ist ein Problem, das da ist. Und ich frage mich, wie man das lösen will. Wenn an einer Schule so viele Neueinsteigende sind und eine Person mit Berufserfahrung, dann kann die eine Person nicht bei 20 Standortgesprächen dabei sein und helfen. Weil dann muss man auch irgendwann die schützen, die schon drin sind, weil sonst steinlässt die aus und das sollte es ja auch nicht sein. Und wie gesagt, das ist nicht das Problem von PH. PH kann da auch nicht viel machen, aber irgendwie sollte man doch da die Lehrpersonen können unterstützen. Und das ist das, was mich auch hässig macht, weil ich finde, es kommt keine Unterstützung. Man muss noch mehr und bitte das auch noch. Und die Neuen sollte man auch noch unterstützen, aber gleichzeitig dann selber bitte noch genug arbeiten und ja nicht auf Teilzeit. Also irgendwie dürfte es mir, wie du sagst, die Anforderungen an die Lehrpersonen sind einfach gross.
Aber es fehlt auch manchmal am fehlenden Bewusstsein auf Seite der Schulen. Nämlich am Bewusstsein, dass Auftrag ist von der Schule, der Nachwuchs, Nachwuchslehrpersonen, die frisch von der PH kommen, zu begleiten und zu unterstützen. Wie das auch in handwerklichen Berufen der Fall ist. Wenn ein Schreiner 4 Jahre Lehre gemacht hat, hat er vielleicht noch einen Lehrmeister, der ihn dann weiter unterstützt und ihm noch weitere Sachen zeigt. Auch dort, warum ist der Lehrberuf so anders scheinbar? Er ist eben nicht anders, es ist genau das Gleiche. Es braucht das Bewusstsein von den Schulleitungen, dass die Nachwuchslehrpersonen unterstützt müssen werden.
Wir sind total in einem spannenden Gespräch, aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr habt Glück. Es gibt noch 3 weitere Folgen, wo wir da noch vertiefend werden darauf eingehen. Jetzt gehen wir aber zurück zur Diplom-4. Dort gibt es immer am Schluss ein feines Apero und für mich war das Gelegenheit, als Tonjäger unterwegs zu sein. Also ich habe das Mikrofon genommen und bei Absolventinnen und Absolventen befragen. Meine erste Frage war, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen, zu den Antworten, warum wollt ihr überhaupt Lehrerin werden?
Ja, weil die Kinder sehr individuell sind und man ihnen coole Sachen beibringen kann und sehr Spass macht, mit den Kindern zu arbeiten.
Ja, ich finde, Alina Labrugge hat es recht gut zusammengefasst. Es ist wirklich der schönste Beruf, den es gibt, würde ich sagen. Und einfach junge Menschen auf dem Lebensweg etwas mitgeben, das ist, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr sinnstiftende Arbeit.
Das war schon ganz lange klar gewesen, schon in der Primarschule. Ich glaube, ich bin einfach immer gerne in die Schule gegangen, selber gute Lehrpersonen gehabt, und wie einfach Vorbilder gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das will ich auch mal.
Ich habe mega gerne Kinder und ich möchte Lehrerin werden, seit ich in der Schule bin. Und jetzt habe ich frisch angefangen im Sommer mit der 3. Klasse. Und ich muss wirklich sagen, ich bin noch nie nicht gerne gegangen. Es erfüllt mich sehr, die Kinder so wachsen zu sehen. Und nicht nur auf die Schule bezogen, sondern eben auch die ganzen Sozialkompetenzen, die überfachlichen Kompetenzen, dass die neu mit dem Lehrplan 21 so einen hohen Stellenwert haben. Das schätze ich sehr.
Corona hatte einen großen Einfluss und der Zufall. Und dann landete ich auf einmal im Klassenzimmer. Es bot sich in dem Moment an und war völlig erstaunt, dass, ich glaube, Alina hat es richtig gesagt, es irgendwie meine Berufung war.
Weil es ein cooler Beruf ist, was gibt. Man kann so kreativ sein und so viel bewirken mit diesen Kindern.
Ihr gehört, an diesem Apero ist es laut zu und her gegangen und Gläser haben geklärt und man hat angestoßen. Aber ich glaube, auch ganz Wichtiges gesagt. Was ist euch geblieben jetzt bei den Antworten?
Was ich vor allem gehört habe, was ich total zustimmen kann, ist, dass man den jungen Menschen etwas auf den Lebensweg mitgeben kann. Und ich habe gemerkt, jetzt in dem halben Jahr, wo ich jetzt unterrichte, das ist eigentlich eine der Haupttätigkeiten, die ich mache. Eben den Kindern etwas mitgeben. Und nicht nur Wissen in den Fächer, sondern eben auch sonst, wir haben ja von dieser Vorbildfunktion geredet, kleine Sachen, dass man «Guten Morgen» sagt, dass man jemandem in die Augen schaut, wenn man mit dieser Person redet. Einfach so kleine Sachen und es ist so schön, das dann zu sehen, wie die Kinder das aufsaugen, aufnehmen und dann auch machen.
Ich habe mich sehr mit diesen Aussagen von, dass das wie schon ganz lange klar ist, identifizieren, weil bei mir ist das auch so, dass ich erst schon seit der Primarschule habe ursprünglich Kindergärtner werden und das habe ich jetzt so durchgezogen, bis ich jetzt in der 1. oder 2. Klasse bin und das immer noch genau das ist, was ich machen will und sich eigentlich mein Wunsch von früher bestätigt hat als das, was ich gerne mache.
Mich hat extrem gefreut, dass auch Idealismus man gehört hat und das Sinnstiftende, das Vielfältige vom Lehrberuf sehr stark zur Geltung kommt. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Eben, Lehrpersonen sind gesellschaftliche Multiplikatorinnen, Multiplikatoren.
Eine ähnliche Frage, aber nicht die gleiche. Was ist denn cool am Lehrberuf? Hören wir doch rein, was da gesagt wurde.
Das Coole an dem Beruf ist sicher die Vielseitigkeit, finde ich. Es hat mega viel, ja, es ist mega viel Verschiedenes, mega breit. Also ursprünglich war der Plan mal Kindergärtnerin, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es da nichts gibt, dass ich die falsch bin für da. Und jetzt fühle ich mich aber sehr wohl auf dieser Stufe.
Schattend wurde von diesen Diplomierten, was toll ist, was cool ist im Lehrberuf, Lehrerinnenberuf. Ariel, siehst du das auch so?
Ja, ich kann mich diesen Aussagen anschliessen. Für mich ist etwas mega cooles an diesem Beruf ist die Freiheit, die man hat und so die eigene Kreativität, die man ausleben kann. Dass es wie so den Rahmen gibt vom Lehrplan, aber wie man es dann genau umsetzt oder was man mit den Kindern genau macht, dass man das kann anpassen auf die eigenen Bedürfnisse, aber auch auf die Bedürfnisse der Kinder.
Daniel, du sagst ja immer, es sei der schönste Beruf der Welt. Fühlst du dich bestätigt?
Ja, natürlich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es der schönste Beruf ist der Welt, weil er mit Menschen arbeitet, weil Inhalte auch wichtig sind, aber auch der menschliche Faktor eben wichtig ist, weil es etwas sehr zukunftsorientiert hat. Was will man mehr?
Man kann sich wirklich austoben und ich finde, das gibt einem so viel, dass man seine Interessen auch einbringen kann. Und eben jetzt zum Beispiel vom Studium, was ich jetzt ganz cool finde, ich habe dann beim Wahlmodul Unterricht mit iPad genommen, weil ich das mega spannend finde. Und jetzt kann ich das den Kindern mitgeben, weil ich es spannend finde und nicht, weil ich muss. Und wie der Ariel gesagt hat, man hat den Lehrplan, der einem ein Gerüst gibt. Und jetzt kann ich rauspicken, was mir gefällt und das wie vermitteln.
Lehrperson wird man ja über ein sechssemestriges Studium. Das heisst, man muss auch ein bisschen durchbeissen. Jetzt habe ich zuerst gefragt, was ihm Spass hat gemacht, aber dann auch noch, was schwierig war. Hören wir doch mal, was im Studium Spass hat gemacht.
Ja, sicher das mit den Kollegen zusammen zu machen. Genau, andere Leute kennenzulernen und zusammen zu studieren.
Coole Menschen, die ich kennengelernt habe. Und gleich auch ein paar Dozierende, die mega Freude an ihrem Fach haben, die wirklich, ja, das war cool, mit ihnen den Austausch zu haben. Wo man merkt, die haben wirklich Freude an ihrem Fach, das sie unterrichten.
Ich würde mal sagen, die verschiedenen Abwechslungen zwischen der Theorie, wie den Vorlesungen und Seminaren, aber dann immer schon von sehr frühen Zeitpunkt im Studium, die Praktika, wo man wirklich schon im Schulzimmer gestanden ist und mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt war.
Praktika waren toll, weil man da den Einblick in die Praxis und einfach den Kontakt, einfach den Austausch auch mit den Studierenden und auch das Thema mit den Kindern. Die Leute, mega flotte Leute kennengelernt und eben wie auch beim Beruf an sich einfach so die Breite an Fächern, die man kann wählen kann, war mega cool. Und vor allem die Wahlmodule haben mich am Schluss nochmal mega gepusht. Weil man dann einfach das machen kann, was man selber interessiert.
Ja, sicher mal. Eben, man lernt sehr viele liebe Leute kennen, viele Freunde und Freundinnen, was mega schön ist. Und sonst vom Studium, im Nachhinein, man sieht vielleicht während dem Studium den Sinn nicht immer, aber im Nachhinein würde ich sagen, man hat schon viel gelernt, auch die praktischen Sachen vor allem, die sehr wertvoll waren. Ja.
Also mir hat vor allem gefallen, dass man in verschiedenen Fachbereichen viel mitnehmen konnte, gerade zum Beispiel auch im bildnerischen Gestalt oder in Musik, in diesen Fachbereichen, wo einfach die Dozierenden auch sehr gut ausgebildet waren und da sehr viel Wissen mitgeben konnte.
Ich habe den Inhalt der Seminare meistens ziemlich interessant gefunden und auch ich habe Teilzeit studiert, das heisst, ich habe immer das, was ich gelernt habe, habe ich dann ausprobieren und umsetzen und von den Dozierenden ist auch immer wieder gefragt worden, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und das habe ich sehr wertgeschätzt.
Besonders gefallen haben mir alle sozialwissenschaftlichen Fächer auch. Kindheiten, Lebenswelten, Aspekte. Mir hat das sehr gute Ergänzung auch gefunden zu den sonstigen fachspezifischen Inhalten und schon auch die Wahlmodule.
BG, unglaublich genial. Eines der absoluten besten Fächer und auch ehrlich gesagt Englisch, also eine unglaubliche Freude.
Das Leute lernen kennen wird als wichtig anerkannt, aber die Studierenden, die ehemaligen Studierenden, sind auf einzelne Fächer, einzelne Dozierende eingegangen. Was ist euch jetzt besonders aufgefallen bei den Antworten?
Ich finde auch, dass die Leute kennenlernen sehr wichtig ist. Also ich glaube, leider das Studium durchgehen ist sicher nicht einfach. Und ich habe viele coole Leute kennenlernen und mit ihnen so ein das Studium durchziehen. Das ist sicher ganz cool. Und auch die Wahlmodule, die erwähnt wurden. Und ich finde es auch cool, kommen die Wahlmodule wie am Schluss. Weil das ist wirklich der Moment, wo man glaub, langsam so merkt, so, boah, ich mache nicht mehr. Ich will jetzt einfach arbeiten. Und dann kommt nochmal der Push mit den Wahlmodulen, wo man kann selber aussuchen kann. Und das gibt einem nochmal so ein bisschen Motivation. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, ich finde, die Wahlmodule dürften noch mehr sein. Weil ich finde das so cool, dass man sich da individuell vertiefen kann. Und es gibt so viele coole Wahlmodule. Also hätte ich mehr können zeitlich machen. Ich weiss, ob man dürft, aber hätte ich mehr können zeitlich. Ich hatte so viele Wahlmodule gehabt, die mich interessiert hätten. Also wirklich, das Angebot ist mega breit. Und ich hätte auch gerne mal etwas gemacht, wo ich vielleicht noch gar nicht so sicher bin, wo ich vielleicht über mich noch hätte müssen, wie so ein bisschen springen, ich sage jetzt nicht in ein Sportmodul oder Salto machen, aber vielleicht etwas, das ich mich ein bisschen überwinden musste, einfach mal zum Ausprobieren. Also es hat einem wirklich viel gelustet. Ich finde, die dürften wirklich noch mehr sein.
Ich habe es immer sehr cool gefunden, wenn man Sachen praktisch machen kann und einfach, eben, wie du gesagt hast, Sachen ausprobieren. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich bei den Wahlfächern das sehr im Vordergrund ist gestanden, dass man etwas macht und es je nachdem vielleicht auch gut durchführt, dass man das Praktische und das Anwenden hat und nicht einfach die trockene Theorie und einen Leistungsnachweis dazu schreiben.
Das stimmt, das hat mich auch bei den Wahlmodulen ist das noch viel besser organisiert gewesen, dass man wirklich wie eine Sequenz plant, das geht durchführen, dann das nochmal vornimmt und dann vorstellt. Und mir hat so gedacht, ich habe bei den Wahlmodulen am besten können profitieren auch von den anderen Studis, weil man es dann wie aufgeladen hat oder dann präsentiert hat. Da dachte ich, wir können das Pflichtmodul etwas abschauen bei diesen Leistungsnachweisen.
Was machst du mit diesen Rückmeldungen, Daniel?
Also mir freut natürlich die positive Rückmeldung auch zu unseren Dozierenden, dass sie wirklich die Studierenden gut beraten und begleiten. Das entspricht übrigens auch der Befragung zur Studienzufriedenheit von diesem Frühling, wo genau dieser Punkt auch positiv herausstreicht. Mir freut aber auch natürlich die anderen Sachen, dass die Breite von der Ausbildung, Praktika, die Wahlmodule, die fachliche Ausbildung häufig genannt ist worden. Das ist unser Kerngeschäft und dort müssen wir weiterhin gut sein und noch besser werden.
Und der neue Studienplan, der vor anderthalb Jahren eingeführt wurde, ist der schon in die Richtung entwickelt worden?
Ja, wir haben die Breite noch mehr ausgeführt. Also es gibt keine Fächer mehr, die man abwählen kann, zum Beispiel. Also es werden Grundlagenmodule im ersten Studienjahr in allen Fächern gemacht. Also die Breite hat zugenommen. Praktika haben wir ausgebaut. Wir haben das Praktikum mehr. Wir haben auch mehr Profilierungsmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten. Ich denke, wir sind dort einen Schritt weiter gegangen als noch im alten Studienplan.
Ich finde es mega gut, dass es jetzt ein Praktikum mehr gibt. Weil das ist etwas, was ich mir auch noch wie gedacht habe, ich glaube, ich hätte mir noch ein Praktikum mehr gewünscht, aber mit weniger Praktikumsaufträgen. Weil ich finde, Praktikum, da kann man so viel mitnehmen. Und es wäre auch gut, wie einfach mal reinhocken können. Und dann nicht müssen arbeiten, sondern einfach mal ein bisschen hospitieren bei verschiedenen Lehrpersonen. Und ich finde das wirklich cool, dass es wie ein Praktikum mehr gibt. Und was ich auch noch gut finde, was nicht genannt wurde jetzt bei den Aussagen, ist das Asynchrone und das Selbststudium. Ich habe das extrem geschätzt. Ich habe es sehr cool gefunden. Es hat einem noch einmal so viele Freiheiten gegeben, dass man die Vorlesung hat schauen konnte, wenn man Zeit hatte. Und auch eben manchmal das Selbststudium hat können machen von daheim aus in seinem eigenen Tempo, sich dort hat können vertiefen, wo man hat wollte. Das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr geschätzt habe im Studium.
Auch das ist aus der Befragung zur Studienzufriedenheit auch sehr positiv genannt worden, das Verhältnis von Präsenz und Selbststudium und der Einsatz von digitalen Lehr-Lernformaten, also dass beispielsweise die Vorlesungen in der Regel online asynchron stattfinden und Seminar sehr häufig vor Ort, also die Kombination, die Abwechslung auch, die das drinnen gibt, also das entspricht genau dem, wo wir jetzt auch wirklich die Fakten drauf haben aus der Befragung.
Der Studi-Podcast soll ja als Entscheidungshilfe dienen für Leute, die sich überlegen, Lehrerin oder Lehrer zu werden und an der PH Bern zu studieren. Hören wir doch, was die mühsamen Sachen sind, die mühsamen Studieninhalte. Dann können sie sich dann überlegen, ob sie das in Kauf nehmen oder es lieber lassen.
Ja, ich denke, so Gruppenarbeiten sind sicher nicht immer gäbig, je nachdem, mit welchem dass man zusammen schaffen muss, dass man sich da findet, verschiedene Lerntypen und verschiedene Arbeitsverhalten, die da zusammenkommen. Und Aber ich denke, insgesamt habe ich sicher ein positives Bild.
Mühsam, ja, so ein bisschen die Organisation. Wir mussten schauen, wann, wo. Ein paar Sachen halt zu machen, die man den Sinn nicht hat gesehen. Mittlerweile vielleicht bei ein paar Sachen sieht man den Sinn. Bei den anderen Sachen immer noch nicht, aber es gehört dazu.
Ja, so ein bisschen sehr viele Termine und frische Haltungen. Ja, sehr viel Workload, sage ich jetzt mal. Ich habe immer, oder so ein bisschen, mein Motto wäre, weniger ist mehr. Und ich glaube, das würde der PH nicht so schaden.
Ja, für mich war es sicher das Schwierigste, so ein bisschen, das Berufsleben schon zu handeln mit dem Studium zusammen. Also ich habe seit Anfang an unterrichtet in einem Teilpensum. Und da hat es schon manchmal Durchhaltevermögen gebraucht, können Studium und Job aneinander vorbeizubringen.
Ja, das sind so organisatorische Sachen oder Gruppenarbeiten, wenn es nicht geklappt hat. So.
Darum habe ich Sport abgewählt, dass ich selten muss machen muss. Herausforderung im Studium ist, glaube ich, einfach der Workload. Die Menge an Sachen, die man bewältigen muss.
Es war ein bisschen herausfordernd, dass ich meine Zeit so gut einteilen musste. Ja, Seminaranmeldungen waren immer so ein Thema, das recht Stress ausgelöst hat. Und ja, manchmal, je nachdem, was man verpasst hat oder so, hat es dann recht grosswiegende Auswirkungen gehabt. Jetzt zum Beispiel Praktikumanmeldungen, die ich verschliffen habe. Aber es ist am Ende gut, alles gut. Also jetzt habe ich es geschafft, genau.
Das Anmelden sehr mühsam war immer. Mir hat schon auch ein bisschen gestört, vor allem auch nach Corona, dass die Vorlesungen immer noch nur online waren. Ich hätte eigentlich, wäre sehr gerne auch Vorlesungen besuchen hier an der PH.
Wir haben gehört, es gibt auch kritische Stimmen, soll es auch geben. Daniel Steiner, welche nimmst du dir besonders zu Herzen?
Die kritischen Stimmen, die man jetzt hier gehört hat, die sind uns nicht neu. Also all die Aspekte, die jetzt hier genannt wurden, Gruppenarbeiten, organisatorisches, Fristen, Anlassanmeldung, das ist uns bekannt und wir nehmen das auch sehr ernst. Also das ist nicht einfach etwas, das wir zur Kenntnis nehmen und nachher passiert nichts. Man muss einfach immer auch den Hintergrund kennen. Ein PH-Studium, der Studiengang Primarstufe, ist extrem anspruchsvoll zu organisieren. Wir haben 1100 Studierende und das bedingt halt auch gewisse Organisation, das bedingt Termine, Fristen, die man einhalten muss. Sonst ist schlicht der Studienbetrieb nicht organisierbar. Das muss man einfach immer im Hinterkopf halten, dass das viel schwieriger zu organisieren ist als vielleicht ein Jus-Studium, wo einfach die Vorlesungen bekannt sind und dann hat sich's. Bei den Gruppenarbeiten, ja, das kommt immer wieder auch zu uns. Vielleicht muss man das auch mal ein bisschen als Chance sehen. Es ist eine Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und ist auch ein bisschen ein Spielfeld für nachher das Schulfeld, wo auch man mit Leuten in Teams zusammenarbeiten muss, wo es vielleicht manchmal schwierig ist. Zu der Modulanmeldung, das ist ein ewiges Thema. Da sind wir schon lange dran. Wir haben dort einen limitierenden Faktor mit der bestehenden Software, die wir haben. Sie sind aktuell gerade wieder dran, möglichst Optimierungen umzusetzen. Schnelle Lösungen wird es der kennen, aber ich hoffe, dass wir schon auf die nächste Modulanmeldung leichte Verbesserungen herbringen. Das hat sich auch gezeigt aus der Befragung zur Studienzufriedenheit, dass Modulanmeldungen am meisten drückt. Und dort sind wir wirklich auch dran und nehmen das sehr ernst.
Und der Hinweis, dass einfach der Workload zu gross ist, also dass zu viel erwartet wird.
Ja, dort probieren wir mit dem neuen Studiengang weniger Leistungsnachweise reinzutun. Also dort haben wir explizit schon darauf reagiert mit dem neuen Studienplan, sodass dort der Workload kann vermindert werden kann. Die ersten Erfahrungen werden wir in anderthalb Jahren haben. Ich hoffe, dass das auch wahrnehmbar ist. Aber auch das haben wir realisiert, dass wir dort ein bisschen reduzieren müssen.
Also, wir haben jetzt gehört, was auch anstrengend und mühsam war während dem Studium. Wie ist es dir gegangen, Ariel?
Ich kann mich beim Thema Workload sicher anschliessen. Für mich waren auch Fristelltermine immer sehr stressig, weil sich alles gegen Schluss des Semesters hat zusammengestellt. Das ist natürlich auch meinem Typ zu verschulden. Ich habe es immer sehr genossen, wie im Seminar selber ein Teil des Leistungsnachweises stattgefunden hat oder man einen Teil konnte absolvieren. Und so wie immer ein bisschen dran war, es nicht aufschieben bis ganz zum Schluss.
ich sehe das recht ähnlich mit dem Workload. Also ich finde auch, dass es oft einen grossen Workload hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich manchmal bei den Leistungsnachweisen den Sinn dahinter auch nicht ganz gesehen habe. Das hat es wirklich gegeben, wo ich es einfach gefunden habe, gut, ich mache es halt, weil man es machen muss.
Auch dort kann ich anknüpfen zu der genannten Befragung zur Studienzufriedenheit vom Frühling 2024. Die Leistungsnachweise sind nämlich das zweite Handlungsfeld, nebst der Anlassanmeldung, die kritisch beurteilt wurde. Auch dort sind wir dran, nämlich in Bezug auf die Kompetenzorientierung der Leistungsnachweise, die Rückmeldungen zu Leistungsnachweisen. Und gerade die nächste Institutsretrette Mitte Februar wird sich diesem Thema widmen, weil wir dort vorwärts machen und müssen machen, für die Studierenden auch ein Erlebnis zu ermöglichen, wo sie eben profitieren können und nicht nur das als Muss und noch als zusätzliche Belastung empfinden.
Beim Studium zur Lehrerin, zum Lehrer, stellt sich natürlich die Frage, wie fest oder wie fit man denn ist. Wir haben gefragt, ja, was ist jetzt Anstrengende im Lehrberuf und seid ihr auch gut vorbereitet dazu? Lassen wir mal rein.
Ich glaube, gerade so das, dass nichts berechenbar ist, kann mir mal schon recht anstrengend sein. Es kann auch spannend sein, aber es kann einem auch halt total aus der Bahn werfen, weil man dann wie sorgfältig etwas vorbereitet hat. Und nachher passiert irgendwas in der Pause und dann muss man 20 Minuten irgendeinen Konflikt noch schlichten und ist einfach immer etwas anderes, als das man eigentlich vorausplant. So.
Wie Talina Labrocco hat gesagt, es ist sehr viel, aber es erfüllt einem auch.
Was ich vor allem unterschätze, ist schon der administrative und der organisatorische Aufwand. Also die ganze Kommunikation mit den Eltern, die schon auch sehr viel Zeit braucht, neben der eigentlichen Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Und ja, all die kleinen Sachen, unvorhergesehene Sachen im Unterrichtsalltag, die immer wieder kommen und passieren und wo man schnell darauf reagieren muss.
Ja, ein Hinweis ist, man weiß nie, was passiert in den nächsten Minuten in der Lektion. Ariel, ist das für dich auch ein Thema? Ist das anstrengend, dass du nicht weißt, wie der Tag ausgeht?
Für mich ist das sicher auch ein Thema, dass kleinere Streiten zu größeren Streiten werden können oder dass es sich dann im Unterricht durchzieht, dass es irgendwie irgendwo einen Konflikt hat gegeben und der nicht ganz gelöst ist. Und wenn man das nicht löst, kann man nicht weitermachen und alle anderen sind am Warten. Das ist sicher durchaus ein etwas Anstrengendes oder etwas, wo einen kann belasten oder wo so ein bisschen der Unterrichtsfluss stört. Was man auch neu gehört, ist die Organisation und alles so ein bisschen drum und dran. Da muss ich sagen, bin ich im Moment noch sehr entlastet, weil ich noch keine Klassenlehrperson-Funktion habe und habe das Gefühl, das werde ich dann später sicher noch erleben. Ich sehe jetzt auch schon rein, was es alles bedeutet. Ich habe schon bei Sachen können mitmachen, aber auch noch nicht so die volle Verantwortung. Ich habe das Gefühl, das bekomme ich dann noch zu spüren.
Also bei mir ist es eben die Organisation, die ich jetzt auch recht hoch hat gesetzt. Also wie du sagst, das Unerwartete sicher geht mit so Streitereien, die dann mega viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber mir durch das Organisatorische, das ist so viel. Also das häuft sich extrem. Und ich bin dort froh, habe ich eine gute Mentorin, die mich immer wieder an Termine und an Blätter, die ich abgeben muss, daran erinnern. Weil ja, wirklich, also gerade am Anfang bin ich geschwommen in dem Organisatorischen mit Anmeldungen, dieses und jenes, aber ich glaube, man kommt rein und ich glaube, das zweite Jahr ist schon einfacher, weil man weiss es ja vom ersten Jahr. Also ich glaube, das ist etwas, wo man reinwächst.
Im Lehrerinnen-Lehrerberuf ist ganz wichtig, dass man seine Batterien wieder aufladen kann. Hören wir doch, was die Absolventinnen und Absolventen sagen, wie sie das probieren.
Ja, guter Ausgleich. Ich gehe viel raus, ich mache viel mit meinen Freunden. Ich probiere, auf meine Stunden zu kommen in der Woche und nicht viel mehr zu machen. Im Moment kann ich es aber glaube ich, noch nicht so sagen, weil es mir wirklich auch sehr Spass macht und es mir auch Energie gibt. Die Kinder, die x Briefe, die an meinem Lehrerpult hängen mit «Sie sind die beste Lehrerin der Welt, ich habe euch so gern», das gibt einem so viel Energie, für am nächsten Morgen wieder mit einem Lachen im Unterricht zu stehen.
Ja, ich glaube, eine Sache, die man zwischendrin macht, die man gerne macht, jetzt bei mir zum Beispiel Musik, die mich sicher auch wieder aufladet und sicher auch der Kontakt und Austausch mit den anderen Lehrerkolleginnen und Kollegen.
Ich tue Shooten. Für mich ist Shooten schon oder Sport ein guter Ausgleich. Und schon ja, Zeit daheim, Zeit mit meiner Freundin, mit meiner Katze oder so.
Ich nehme mir einen Tag Zeit nur für mich, mit meinen Freunden, Familie, gehe ein bisschen raus, mache so etwas, das, was ich gerne mache.
Puh, das muss ich noch lernen. Also das ist einerseits meine Familie, meine Kinder, ganz klar. Also mein Umfeld ist unglaublich gut. Ganz ehrlich gesagt lädt der Job zum Teil auch, weil es so dermaßen interessant und spannend ist. Und nicht zu unterschätzen, mein Team. Also ich fühle mich dermaßen gut aufgehoben und habe immer Menschen, mit denen ich austauschen kann. Da kommt ganz viel zurück.
Ich mache Sachen, wo ich viel denken muss in der Freizeit, weil dann kann ich nicht an die Schule denken.
Könnt ihr uns verraten, was das ist?
Schauspielen? Nein. Ich fliege Gleitschirmflüge von jetzt an und ich tanze. Ja,
die Frage nach, wie tut man Batterien wieder aufladen? Das ist eine ganz wichtige. Wie tut ihr sie aufladen?
Ich glaube, ich muss das auch noch ein bisschen lernen, wie gesagt, das Worte. Weil eben, es ist im Moment auch so ein kleines Hobby. Ich mache es mega gerne oder eben so mal ein Arbeitsblatt gestalten oder so. Das mache ich so gerne. Und manchmal muss ich mir selber an die Nase nehmen und sagen, so, jetzt ist fertig und jetzt ist alles, was die Schule angeht, wirklich einfach weg. Und das muss ich wirklich noch lernen. Aber ich habe gemerkt, was mir hilft, ist auch etwas zu machen, wo ich dann nicht an die Schule denken kann. Also ich lese sehr viel in letzter Zeit, weil dort bin ich so konzentriert auf das Lesen, dass ich nicht an die Schule denken kann. Und gleichzeitig auch eben die herzigen Briefe durchlesen, das gibt Kraft und mit der Familie und den Liebsten sein.
Bei mir ist es sicher auch der Austausch mit den Lehrerkolleginnen und Kollegen. Das hilft nicht unbedingt zum Abschalten, aber sicher auch zum Batterieaufladen, für sich dort auszutauschen. Und dann natürlich die Bewegung, der Sport, den ich nebendran mache, wo mir sehr viel gibt.
Müssen wir PH lernen, wie man Batterien wieder auflädt?
Ich habe das Gefühl, an PH muss man auch Batterien aufladen. Also es ist wie, man muss das fast können, für so ein Studium zu machen. Man muss fast können, Batterien aufladen.
Also mir denkt es nicht, dass das etwas ist, was die PH einem lernen kann. Aber ich glaube, man kann es lernen durch die PH. Also dass man eben, wie du gesagt hast, Ariel, dass man schon während dem Studium muss lernen muss, dass man seine Energie kann tanken kann. Aber ich meine, die PH kann einem nicht sagen, dir hilft das und dir hilft das. Das muss man selber für sich herausfinden, was einem gut tut.
Und ich habe das Gefühl, wie auf dem Weg, das selber herauszufinden, kann man auch den Kindern etwas mitgeben, dass sie das vielleicht selber auch herausfinden können, Strategien, die ihnen helfen, weil sie nicht nach einem Streit runterzukommen oder weil sie sonst irgendetwas beschäftigt, dass sie auch so einen Ausgleich haben, jetzt vielleicht nicht von ihrem Beruf natürlich, aber echt von sonst Problemen, die sie haben.
Energiemanagement, wie wichtig ist das Thema für dich, Daniel?
Da bin ich, glaube ich, in der gleichen Situation mit Alina und Ariel. Es ist ein wichtiger Ausgleich zu haben, um auch bewusst den Computer nicht anzulassen, in der Natur zu sein, irgendetwas sonst zu machen mit der Familie. Also da sind wir alle gefordert, die einen anstrengenden Job haben, dass das gelingt und dass wir gesund bleiben.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch über das reden, was einen beschäftigt. Also mir hat es selber geholfen, jetzt zum Beispiel hatte ich ein Standortgespräch, das ein bisschen anstrengender war. Und mir hat es dann geholfen, mit der schulischen Heilpädagogin nochmal darüber zu reden, es nochmal durchzugehen, wie die nächsten Schritte anzusprechen. Und dann konnte ich dann wirklich auch abschliessen damit. Weil wäre ich dann direkt nach dem Gespräch, hey, dann hätte ich dann, oh, und wie soll ich jetzt das aufgleisen? Und ich könnte ja noch das, und ich könnte noch das und das. Und diesen Weg konnte ich es wie können besprechen, ich konnte es abschliessen. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen wichtig, dass man eben mit dem Team sich austauscht und über Sachen redet, die einen beschäftigen, dass man sie dann auf die Seite legen kann.
Kommen wir noch zum Ausblick. Was kommt in den nächsten Wochen auf euch zu?
Bei mir ist es so, wir gehen nächste Woche auf die Schlöf mit der Klasse. Ich freue mich sehr. Und dann ist schon die Sportwoche, also eine Woche Ferien. Und in dieser Woche ist für mich sicher eine Priorität, das Lager zu planen. Und ich würde den Kindern gerne gleich sagen, woher wir gehen. Ich habe ihnen noch nichts verraten. Und nach der Ferien gibt es weitere Standortgespräche. Und dann kommt dann langsam wieder ein bisschen mehr Ruhe, würde ich sagen. Hoffentlich.
Ich fahre ab nächsten Monat an diesen zwei Tagen, die ich bis jetzt an PHK und anfange zu arbeiten an diesen beiden Klassen, wo ich im Moment bin. Das heisst, sicher geht das Pensum auf und ich habe nichts mehr von PH, wo mich nebenbei beschäftigt und kann mich voll auf das Arbeiten konzentrieren. Und dann haben wir nächstens einen Schlittentag, den wir machen. Und dann kommen dann auch Sportferien. Und dann ja, geht es dann schon richtig Sommer.
Und Diplom 4 für dich?
Natürlich, Diplom 4, ja.
Und für dich, was sind die nächsten Wochen und Monate, was bringen dir die Idee, Daniel?
Bei mir steht der neue Studienplan 2023, der im Herbst 2023 gestartet ist, immer noch stark im Zentrum. Jetzt haben wir 3 Semester in diesem neuen Studienplan hinter uns. Jetzt kommen noch weitere 3 Semester. Das gibt sehr viel zu organisieren, sehr viel zu entwickeln, sehr viel zu klären auch. Daneben haben wir die beiden Themen, aus dieser Befragung zur Studienzufriedenheit herausgekommen sind, Anlassanmeldung und Leistungsnachweis, wo wir uns weiter damit beschäftigen und hoffentlich nach und nach auch Verbesserungen herbringen. Und dann haben wir noch eine neue Software, BIOS, wo den Studierenden sehr wohl bekannt ist, wo auch noch nicht ganz optimal läuft, wo uns alle auch noch beschäftigt.
Am Schluss noch einen kleinen Werbespot auf die Jubiläums-Website. Ja, PH Bern feiert Jubiläum, sie ist nämlich 20 geworden dieses Jahr und damit ist das ein ganz besonderes Jahr und sie will das Jubiläum nicht allein feiern, sondern mit allen, die sich für PH Bern interessieren. Geht mal schauen auf die Website www.phbern.ch/20 Jahre. Dort findet ihr spannende Einblicke in die Geschichte von PH Bern, lernt inspirierende Studierende und Mitarbeitende kennen und noch viel mehr. Und das Beste, die Seite wächst noch im Jubiläumsjahr, also es lohnt sich immer wieder dabei zu gehen. Mit diesem Werbespot verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine gute Zeit, viele tolle Erlebnisse in der Schule und ich freue mich auf den nächsten Studi-Podcast. Ade miteinander.
Tschüss.
Ade.